Sie hören 30 Minuten mit, der Interview-Podcast des Bürgerportals zur Corona-Krise. Wir gehen den wichtigen Themen auf den Grund.
Ich bin Holger Krump und ich spreche heute mit Frau Nahl, Frau Schönbeck, Lehrerinnen an der Gemeinschaftsgrundschule in Heidkamp, sowie Herrn Schmitz, Leiter dieser Schule. Es geht heute um das Thema Corona-Krise und Schule. Hallo in die Runde. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch.
Ja, hallo Herr Krump.
Ja, hallo.
Herr Krump, grüße Sie.
Erste Frage, die alle Schüler und Eltern mit Schulkindern natürlich interessieren wird. Öffnet die Schule nach den Ferien wieder?
Ja, das beschäftigt alle verständlicherweise, die Familien zu Hause, sicher in gleicher Weise wie alle Einrichtungen, Kitas, Schulen, die auch in der Situation hier gekommen sind, wo man vor wenigen Wochen noch nicht geglaubt hat, dass wir das mal gemeinsam erleben müssten. Ja. Wir müssen da, glaube ich, noch weiter, wie die Politik uns auch gerade versucht, dazu zu ermuntern, viel Geduld haben und wirklich abwarten, bis die Fachleute dazu recht eine fundierte Aussage treffen können. Uns wird als Schulen signalisiert, vor Ostern wird sich keiner aus dem Fenster lehnen und eine verlässliche Aussage tätigen. Das hört man ja auch über die allgemeine Berichterstattung. Also wir gehen davon aus, dass in den Tagen nach Ostern was durchsickert und dann irgendwann auch verlässliche Informationen kommen. Hinter verschlossenen Türen wird es eine Vielzahl von Planspielen gerade geben. Was ist verantwortbar? Was ist möglich? Mhm. Gestuft mit unterschiedlichen Altersgruppen, anders umgehend mit bestimmten Auflagen. Aber wir müssen wirklich uns in Geduld üben und das jetzt aushalten. Und ich weiß, dass das schwer ist für alle, jetzt zu wissen. Es dauert also sicher nochmal 10 Tage, bis man eine Auskunft kriegt, wie es weitergehen könnte.
Blicken wir mal zurück. Seit 2 Wochen sind die Schulen jetzt in NRW geschlossen. Wir als Eltern, ich habe selber schulpflichtige Kinder, hatten den Eindruck, dass die Schulschließung relativ kurzfristig zustande kam. Also zunächst wurde mitgeteilt, dass außerschulische Veranstaltungen gestrichen worden seien. Kurz darauf, am Freitag, waren die Schulen mit der Pressekonferenz von Ministerpräsident Armin Laschet dann plötzlich dicht. Wurden Sie in der Schule auch davon überrascht? Oder wie erlebten Sie als Lehrerinnen und Lehrer und Schulleiter diese ungewöhnliche Maßnahme?
Dazu kann ich vielleicht was sagen. Ich bin selbst Mutter 2 Kinder und ich war auch als Mutter natürlich überrascht, aber genauso auch als Lehrerin. Wir hatten das Thema zwar in der Lehrerkonferenz am Mittwoch zuvor, da haben wir aber eher von Schulschließungen gesprochen, die vielleicht im Hinblick auf durch Corona infizierte Kinder oder Kollegen stattfinden könnten, wie das in Wensberg in der Realschule der Fall war. Aber da haben wir nicht an flächendeckende Schulschließungen gedacht. Ich selbst zum Beispiel war am Freitag gar nicht in Schule, da habe ich keinen Unterricht in meiner Klasse und habe die Nachrichten so übers Radio verfolgt und bin dann letztendlich ad hoc Freitag noch in die Schule gefahren, habe einen Friseurtermin abgesagt, um einfach die Kinder ganz ad hoc mit Materialien noch zu versorgen.
Okay.
Vielleicht kann ich auch noch dazu ergänzen, aus meiner Sicht, ich habe die Diskussion auch die Woche vorher auch ein bisschen intensiver mitverfolgt und auch zu Hause ein bisschen darüber mehr nachgedacht, weil mein Sohn sich nämlich gerade in der Abiturphase befindet. Und da ist das natürlich ja nochmal anders, wenn dann ad hoc Schulen schließen. Das heißt, wir haben da schon zu Hause darüber diskutiert. Die Entscheidung wirklich, die kam ja dann sehr spät. Mhm. Was für mich schwierig war als Lehrerin ist, dass man das gar nicht mit den eigenen Schülern so thematisieren konnte. Das heißt, man hat immer mal in der Woche vorher gesprochen über Corona, was das denn ist. Aber es war natürlich nie so Thema des Unterrichts oder der Schule und man konnte halt die Schüler gar nicht wirklich darauf vorbereiten, was passiert. Mhm. Und das war dann auch an dem Freitag, wo man immer noch nicht wusste, schließt es oder nicht, so ein komisches Gefühl. Man hat den Schülern gesagt, für den Fall das oder vielleicht, nimmt die Hefte mal mit. Aber man konnte das gar nicht richtig besprechen und ich fand, das war unbefriedigend und letztendlich auch ein bisschen bedrückend, so mit den Schülern auseinanderzugehen.
Ja. Das heißt, Sie waren auch nicht unbedingt darauf vorbereitet, mussten dann auch ad hoc Ihre Unterrichtspläne stoppen und damit beginnen, Lernmaterial für die Kinder, die zu Hause sind, tatsächlich zusammenzustellen.
Genau, also ja, und keinster Weise vorbereitet, ganz ad hoc.
Ja,
Schulranzen füllen, schauen, was passt noch rein.
Genau, das war ja halt so, dass man auch nicht jetzt mit den Kindern was vorbereiten konnte, noch schnell ein Heft zusammenstellen, sondern wir haben dann am Freitag wirklich sehr spontan reagiert und überlegt, was ergibt Sinn. Mhm. Die Kinder haben halt diese Freiarbeitshefte mitbekommen, vielleicht noch das ein oder andere Heft. Der Ranzen war dann voll, also es passte dann auch einfach nicht mehr rein. Am besten noch den Turnbeutel mitnehmen, aber es war schon sehr spontan.
Wie liefen dann die ersten unterrichtsfreien Tage ab? Gab es da viele Rückfragen? Kamen die Kinder und die Eltern, nachdem die Kinder sich wahrscheinlich sehr gefreut hatten, dass es ein paar Wochen schulfrei gibt, gut mit der Situation zurecht? Wie war da Ihr Eindruck?
die erste spontane Freude bei Kindern, wenn Schule ausfällt, kann man ja durchaus nachvollziehen. Ich glaube, das hat sich sehr schnell gelegt dann auch wieder. Und mancher sitzt vielleicht zu Hause und hätte sich nicht gedacht, dass ein paar Wochen frei, scheinbar frei, so laufen könnten und wie sehr man sich doch nach einer Alltagsstruktur, nach den Freunden, nach der angestammten Gemeinschaft sehnt. Das ist natürlich auch eine neue Erfahrung für uns alle. Denn insgesamt, muss ich sagen, haben die Familien erstaunlich schnell und flexibel reagiert. Also schon am Montag, Dienstag, wo ja noch eine Übergangsregelung kommuniziert war. Ja. Und wir hatten auch schon noch damit gerechnet, dass noch sehr viele Schüler kommen. Waren wirklich nur noch sehr wenige dann tatsächlich in der Notgruppe da. Also alle Familien haben sich innerhalb kürzester Zeit neu organisiert, kreativ, flexibel, unglaublich schnell. Mhm. Das war schon beachtlich, wie das so geleistet wurde, sodass wir dann eigentlich sehr schnell schon in diesen Notgruppenmodus gehen konnten. Wir haben natürlich auch früh informiert über die Mailverteiler der Pflegschaften und Klassen, dann entsprechend auf der Homepage die Grundinformationen dann bereitgestellt, damit also möglichst die Grundinformationen umfassend eben für alle abrufbar sind. Es gab eine Reihe Rückfragen, aber tatsächlich überschaubar. Das scheint also grundsätzlich mit der Kommunikation ganz gut gelaufen zu sein. Und die Anfragen, die dann noch kamen bei uns, haben wir dann auch relativ schnell, glaube ich, alle so bedienen können, dass die Familien erstmal zufrieden waren. Und dann war so die Wahrnehmung, erstmal sind doch alle ganz gut mit sich selbst und ihrer neu zu strukturierenden Lebenssituation beschäftigt. Wir wiederum konnten dann organisatorisch die Notgruppensituationen mit Kollegium und OBS-Team entsprechend organisieren. Haben dann auch die Tage, wo wir es noch durften, in der ersten Woche dann auch noch eine Reihe Konferenzen gemacht, um uns intern eine Struktur zu geben für die Zeit. Wir wussten ja nicht, was kommt. Haben dann natürlich gesehen, wie sieht die Aufgabenverteilung aus, wenn wir sozusagen dann überwiegend ins Homeoffice dann erstmal geschoben werden, was ja dann auch sehr schnell der Fall war. Kann man sich ja nochmal im Detail auch schauen. Das sind dann konzeptionelle Arbeiten, die ohnehin länger angegangen werden sollten oder auch Dinge, die jemand noch einzeln im Haus erledigen kann, was also dann infektionsbezogen dann auch vertretbar ist, von eigenen Räumen, Material aufbereiten bis hin zu Fachräume, Fachschränke. All diese Dinge, das haben wir uns Gott sei Dank alles in den Konferenzen schon gut aufgeteilt und Struktur gegeben, denn das war es ganz schnell klar, dass wir auch gar keine Samtkonferenzen nachher mehr machen durften. Ja. Und dann also im Grunde auf andere Kommunikationswege dann angewiesen waren. In gleicher Weise waren natürlich die Kommunikationswege der Klassen zu klären. Das hat dann auch, war sehr unterschiedlich, aber auch gut geklappt von diversen Verteilern oder auch in Einzelfällen Telefon, wo eine andere Erreichbarkeit nicht gegeben war. Padlets wurden zum Teil eingerichtet in einzelnen Klassen. Solche Dinge, alles sehr unterschiedlich. Aber die Dinge haben wir so in den ersten Tagen dann schon mal angeschoben, um eine gewisse Vorbereitung für das dann zu schaffen, was dann tatsächlich auch eingetreten ist. Wir haben es ja erst nicht so richtig geglaubt, dann befürchtet und dann kam es aber dann auch sehr schnell und umfassend.
Die Schüler sind ja jetzt eine geraume Zeit zu Hause. Das Schulgebäude steht leer. Wird es derzeit eigentlich anderweitig genutzt? Gibt es zum Beispiel im Rahmen der Corona-Krise Räume, die für Lagezentren, Abrichtstellen oder Ähnliches genutzt werden? Oder ist sowas vielleicht geplant?
Also diesbezüglich gibt es keine Anfragen und wäre auch so ohne weiteres ehrlich gesagt gar nicht möglich. Das ist, was einem gar nicht so bewusst ist, durchaus immer noch einiges los im Haus. Es gibt natürlich eine ständige Besetzung und Erreichbarkeit hier. Das heißt, Schulleitung ist im Haus, Sekretariat ist besetzt, Hausmeister ist da, OGS-Leitung ist da. Und im Moment, wenn ich im Haus hier unterwegs bin, staunt man, was alles gerade passiert. Heißt, intensive Reinigungsarbeiten, die schon länger überfällig waren, sehr viel Handwerker im Haus, wo man dann fast schon auch mal sagen muss, achtet auch ein bisschen auf die Spielregeln, die für uns alle gelten sollten. Und natürlich die Notgruppen, das heißt in der Regel 4 Kolleginnen, die sich um die Kinder in der Notgruppe kümmern, die Kinder selber natürlich. Also insofern ist schon noch Leben im Haus, aber unter klaren Spielregeln, die auch sehr selbstverständlich eingehalten werden. Aber das Gebäude als solches, die Hauptpersonen fehlen, keine Frage. Und es ist eine merkwürdige Atmosphäre, aber schon noch recht aktiv das Haus und damit auch nicht anderweitig nutzbar. Das muss man schon sagen.
Schwenken wir von der Schule jetzt in die Familien. Die Eltern erhalten ja jetzt da nach und nach Stoffangebote für die Kinder. Wie stellt sich das jetzt aus Ihrer Sicht dar? Wird den Eltern da eine Rolle als Ersatzlehrer zugesprochen oder geht es nur darum, die Kinder ein wenig in Übung zu halten am Schreibtisch? Wie sehen Sie das?
Nein, also das sollen und können die Eltern gar nicht leisten. In der momentanen Situation, in der das normale Alltags- und ja auch Familienleben gar nicht möglich ist und dadurch auch teilweise sehr belastende häusliche Situationen entstehen, ist es natürlich umso wichtiger, eine gewisse Alltagsstruktur auch aufrechterhalten zu können. Das heißt, die Kinder, die sollen möglichst selbstständig Aufgaben machen können. Das heißt, es geht hier um Übung, um Festigung und Wiederholung von dem, was sie halt schon gelernt haben. Mhm. Sie sollen halt bewusst keine neuen Themen erarbeiten und sie sollen halt eine Möglichkeit haben, sich selber und auch sinnvoll zu beschäftigen. Darüber hinaus lernen die Kinder ja natürlich im Moment auch vieles Außerschulisches, also wie zum Beispiel Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, ganz wichtig ein Verzicht, was die Kinder gerade lernen, Empathie, eben was gerade in der Welt los ist, auch mal über den eigenen Tellerrand halt zu gucken. Und manche Kinder müssen auch lernen, Langeweile aushalten zu können. Mhm. Und vielleicht haben sie dadurch auch die Gelegenheit, kreativ zu werden und vielleicht sogar aus der Not heraus, vielleicht sogar mal ein Buch zu lesen. Ich denke, das ist auch viel wert und die Kinder lernen dadurch auch eine ganze Menge.
Wie organisieren Sie denn die Aufbereitung und Weitergabe des Stoffs? Macht dies jeder Klassenlehrer in Eigenregie? Gibt es eine zentrale Institution in der Schule, die ein bisschen plant? Also die Bezirksregierung sagte mir schon, sie habe damit gar nichts zu tun. Ich habe da naiverweise mal nachgefragt. Da frage ich mich, wo passiert das jetzt?
Also in den ersten Tagen der Anlaufzeit haben wir uns ja hier in Schule noch sehen können. Das heißt, da haben wir in Teams der jeweiligen Jahrgangsstufe gemeinsam geschaut, geplant, also die Klassenlehrer zusammen mit der Sonderpädagogin und den jeweiligen Fachlehrern und haben uns letztendlich abgesprochen über Inhalte und auch Umfang, insbesondere in den Hauptfächern Mathematik, Deutsch und Sachunterricht. Dann haben wir teils wöchentliche Lernpläne zusammengestellt, teils haben aber auch Kolleginnen Angebote bis Ostern schon zusammengestellt. Das ist natürlich auch abhängig von der jeweiligen Jahrgangsstufe gewesen, ob Schuleingangsphase oder Klasse 3 und 4. Da gab es einfach unterschiedliche Möglichkeiten. Mhm. In Eigenregie erfolgten dann letztendlich zusätzliche Lernangebote, die natürlich auf die Bedürfnisse der jeweiligen Klasse und teils auch auf einzelne Kinder abgestimmt sein mussten. Also teils werden wirklich differenzierte Lernpläne an einzelne Kinder verfasst und weitergeleitet. Die Weitergabe erfolgte überwiegend per E-Mail über die Klassenpflegschaft, teils aber auch über die Lehrerin selbst, die in direktem Kontakt mit den Eltern ist, über E-Mail oder auch Telefonate. Und es gibt nach wie vor natürlich auch Familien, die überhaupt nicht über die mediale Ausstattung verfügen, keinen Drucker zu Hause haben, um sich Lernpläne, Arbeitsblätter, sonstiges auszudrücken oder Angebote wahrzunehmen. Den mussten wir dann halt auch dann in Eigenregie natürlich Dinge zusammenstellen, per Päckchen, per Post schicken, beziehungsweise in den ersten beiden Tagen konnte auch noch was abgeholt werden.
Ja, genau, das haben wir auch oft gehört, dass ein Drucker fehlt, ich kann kein Blatt ausdrucken. Mhm. Also das ist dann auch aufgefangen worden. Prima. Was ist Ihre Erfahrung? Klappt der Heimunterricht oder das Üben zu Hause bei manchen Fächern besser, bei manchen schlechter?
Ja, auf jeden Fall kann man das unterscheiden. Es geht ja in erster Linie um das Üben und das Festigen von Lerninhalten. Mhm. Und die Kinder sollen auch erlernte Techniken anwenden können. Das ist natürlich in den Kernfächern wie Deutsch, Mathe und Sachunterricht leichter als in anderen Fächern. Zum einen kennen die Schüler vom Unterricht her auch in den Fächern Übungen und Aufgaben in Eigenregie durchzuführen. Und es gibt natürlich für die Fächer diese Selbstlernhefte, wo die Kinder sehr frei und selbstständig arbeiten können. Natürlich bietet sich das auch in Deutsch und Mathe an, die Grundfertigkeiten weiter zu trainieren und zu festigen. Das heißt, das kleine Einmaleins oder auch das große Einmaleins kann jederzeit geübt und gefestigt werden. Man kann das Lesen üben auch an jedem Buch oder an eigenen Büchern. Also das muss gar nicht an einer bestimmten Aufgabe festgemacht sein. Das Schreiben kann genauso trainiert und geübt werden, wenn man Tagebücher schreibt oder einen Brief vielleicht verfasst. Also ich glaube, es ist einfacher, hier freier zu arbeiten als in anderen Fächern wie zum Beispiel Englisch. Das ist verstärkt ein mündliches Fach, das ist eher lehrerzentriert, das ist dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Musik lebt natürlich vom gemeinsamen Singen und Agieren auf Instrumenten. Dann spielt natürlich auch das Alter eine große Rolle. Das heißt also im Jahrgang 3 und 4, da haben die Kinder natürlich auch andere Möglichkeiten, freier zu arbeiten aufgrund ihrer Vorerfahrungen und ihres Lernstands. Da kann man schon eher freier recherchieren, weil man das auch schon gemacht hat und gelernt hat in der Schule. Weil sie schon besser lesen können, können sie natürlich dann auch anders arbeiten und mit Aufgaben umgehen. Anders als natürlich jetzt die Erst- und Zweitklässler.
Wenn ich das mal ergänzen darf, auch nochmal sagen wir, es war uns schon ein Bedürfnis, den Familien da auch einen gewissen Druck zu nehmen. Also jede Familie geht natürlich anders damit um mit der Situation. Viele haben so den Druck verspürt, es müssten jetzt neue Lerninhalte sehr verlässlich auch erarbeitet werden mit hohen Pflichtanteilen und dergleichen mehr. Und da haben wir dann irgendwann nochmal so einen Elternbrief auch nochmal hinterhergeschickt in die Runde, um diesen Druck etwas zu nehmen. Es ist schön, alles, was das geleistet werden kann in der jeweiligen familiären Situation, ist auf jeden Fall hilfreich und gut. Da soll niemand gebremst werden. Aber die Situationen sind so unterschiedlich in den eigenen vier Wänden zu Hause, wo sich ja nun gerade alles zeitgleich abspielt. Der Heimunterricht für die Kinder, der eigene Homeoffice, vielleicht auch soziale Spannung, Konflikte in unterschiedlichsten Settings. Wichtig ist die Aussage, dass wirklich alles, was da leistbar ist, ist gut. Aber es ist auch in Ordnung, wenn vieles von dem Moment nicht möglich ist für eine Alleinerziehende, die da ganz viel anders stemmen muss als zwei, die mit vielleicht einem geordneten Arbeitsleben im Moment sich gemeinsam gut auch die Lasten teilen können. Also da ganz viel Druck rausnehmen. Wir sind uns sicher, dass die Kinder so oder so, auch wenn wir jetzt unter Lehrplan sicher nicht alles schaffen, was wir in der Schule zusammen geschafft hätten, rein lebenspraktisch betrachtet, von den Erfahrungen, die wir miteinander jetzt machen dürfen, aber auch müssen in den Familien, in den vier Wänden, dass da ganz viel wichtige Erfahrungen und auch Kompetenzerwerb und Lernen mit dabei ist. Sicher in anderen Bereichen, als wir es sonst so klassisch fächerbezogen haben. Aber wenn wir irgendwann wieder zusammenkommen, wo wir uns alle sehr drauf freuen, dann bin ich mir ganz sicher, werden wir merken, da haben die Kinder auch einen guten Schub getan. Und das Lebenspraktische ist ja sowieso manchmal ein bisschen knapp gefasst und das kriegen wir gerade so ein bisschen gezwungenermaßen vor.
Frau Nahl hat es ja eben auch angesprochen, dass Dinge, die nicht mit dem Stoff zu tun haben, Rücksicht, Hilfsbereitschaft, Empathie, Verzicht, Langeweile, durchaus jetzt auch eine Rolle spielen. Das ist ein interessanter Aspekt, dass das auch unter das Thema Lernen gefasst werden kann. Also
definitiv.
Lebenserfahrung, die man da lernt. Ne? Was kriegen Sie da zurück? Klappt das denn zu Hause? Homeoffice, Homeschooling, Homewashing, Homecooking, also im Moment ist der Begriff Home ja überstrapaziert. Läuft das einigermaßen bei den Eltern?
Da kann ich vielleicht aus meiner Erfahrung als Mutter zweier Kinder nochmal berichten. Also ich befinde mich gerade auch in so einer Doppelrolle, Lehrerin im Homeoffice und Familienorganisation unter einen Hut bringen. Ja, es ist bei bestem Willen nicht immer einfach. Und ich glaube, auch in den Familien, da wird Tage geben, in denen läuft alles rund und in anderen läuft es auch weniger rund. Und an dieser Stelle möchten wir nochmal aus schulischer Sicht einfach betonen, dass das, was wir den Kindern, den Eltern mit nach Hause gegeben haben oder geschickt haben, das sind ausschließlich Lernangebote. Also jede Familie sollte hier nach persönlicher Situation entscheiden, welche Angebote, Lernangebote die Kinder annehmen und lösen können oder sollen. Aus Lehrersicht kann ich einfach berichten, dass per Mail oder per Telefon eigentlich wenige Rückfragen gekommen sind in Bezug auf die Lernpläne, die wir geschickt haben. Stattdessen aber eigentlich nette, wertschätzende Nachrichten auch, wo sich Eltern bedanken für unsere Mühen, für unsere Kommunikationswege, die wir jetzt derzeit in Grundschule betreiben und die natürlich für uns neu sind.
Ja.
Ob jetzt Online-Angebote wahrgenommen werden, das können wir auch nur bedingt sehen. Das können wir dort sehen, wo wir vorher Klassenlisten eingerichtet haben und die Kinder sich per Code einloggen. Bei anderen Angeboten haben wir natürlich keinerlei Übersicht. Es wird einfach da nochmal ganz gut deutlich, wie diese Altersgruppe, die wir in Grundschule haben, noch ganz am Anfang der sinnvollen Mediennutzung steht und auch welche Familien überhaupt über die mediale Ausstattung zu Hause verfügen.
Das ist also dann auch ein Aspekt, der beim Thema Skype- oder WhatsApp-Nutzung für Telelearning eine Rolle spielen würde. Bringt man das oder bringt man es nicht? Wir kennen es von der Musikschule zum Beispiel, die jetzt anfängt, über diese Videoplattformen tatsächlich einzeln auch Gruppenunterricht zu machen.
Also das ist natürlich Thema, keine Frage. Jetzt sind sich ja die Settings da sehr unterschiedlich im Einzel- oder Kleingruppenunterricht der Musikschule. Mehr Möglichkeiten als in der großen Lerngruppe von Klassengemeinschaften. Aber natürlich ist das ein Bereich, wo wir auch spätestens, wenn wir die Krise hoffentlich gut geschafft haben, insgesamt als Schulsystem nochmal uns das anschauen müssen und lernen müssen. Auch in dem Sinne eben nicht nur was Ausstattung anbelangt aller Beteiligten, sondern auch was sichere Plattformen anbelangt. Es gibt ja im Land NRW dieses System Logineo, was jetzt endlich langsam ans Laufen kommt. Wir sind auch als Schule da dran, aber noch nicht sozusagen vollständig eingerichtet. Insofern ist die Krise ein paar Wochen zu früh gewesen. Wir wären in ein paar Wochen vielleicht schon da ein bisschen weiter gewesen. Die weiterführenden Schulen haben da definitiv andere Möglichkeiten, nicht nur vom Alter der Kinder her, sondern auch von Software und Technik her gesehen. Da muss ich auf jeden Fall was tun, dass wir also nicht gezwungen sind, wie es jetzt Einzelne machen, auch Videokonferenzen durchaus anzubieten. Aber dann eben so wir ja gerade auch, es über freie Anbieter zu machen, über Systeme, ich nenne den Namen jetzt mal Zoom, benutzen wir gerade, ist genau ein System, was durchaus unter Jugendschutzgesichtspunkten sehr kritisch gesehen werden kann. Da kann ich natürlich jetzt schlecht den Eltern sagen, installiert das mal schön für eure Kinder auf dem Laptop. Wir machen den Unterricht jetzt so, mal abgesehen davon, dass natürlich auch der Aspekt besteht, dass wir wieder nur einen bestimmten Ausschnitt der Gesamtgruppe erreichen. Für die ist es toll. Das ist auch von den Klassen zurückgemeldet, die es gemacht haben. Super Erlebnis, aber dann ist vielleicht die Hälfte dabei. Einige können es nicht, weil sie die Unterstützung oder die Ausstattung zu Hause nicht haben. Und wir kommen an den Punkt, den man vielleicht jetzt nicht im Detail betrachten kann, aber wo wir auch merken, diese Krise führt auch dazu, dass die soziale Schere nochmal deutlich auseinander geht. Das merken wir auch an der Stelle sehr deutlich.
Wichtiger
und
Punkt.
Wir haben als Grundschulen, denke ich, die Kommunikationswege jetzt schon sehr unterschiedlich genutzt, auch sehr kreativ genutzt von Mail, Telefon, Padlets, teilweise WhatsApp. Die Sonderpädagogin hat mit einzelnen Kindern tatsächlich auch geskypt, gleiche Problematik wie gerade benannt. Die Rückmeldungen zeigen, in der Unterschiedlichkeit funktioniert das Ganze. Aber auf lange Sicht merken wir natürlich auch, die Digitaloffensive, die viel zitierte, muss jetzt mit einer größeren Ernsthaftigkeit vorangebracht werden, damit die Schulen auch da eine andere, sichere Basis haben, auf der sie agieren können und nicht eben über irgendwelche kritischen freien Anbieter sich da irgendwelche Notbehelfe schaffen. Das Thema ist wirklich sehr, sehr vielschichtig, hat soziale Komponenten, hat Ausstattung und natürlich auch Medienkompetenzkomponenten, die bei den Kindern sehr unterschiedlich ausgeprägt sind, die wir ja versuchen anzubahnen in unserer Schulform. Ich glaube, es wird einige Punkte geben, auch in dem Bereich, wo man die Krise nachher in etwas sinnvoll Positives münden lassen kann.
Das ist ein guter Punkt. Er hilft auch so ein bisschen als Überleitung zum Thema Behörden. Mit denen wird das sicherlich zu diskutieren sein. Welche Unterstützung erhielten Sie bei der Schließung, aber jetzt auch während des laufenden Betriebs der Schule mit Homeschooling vom Schulamt, von der Bezirks- und Landesregierung? Was lief da an Inputs hin und her? Können Sie uns da einen kurzen Einblick geben?
Also grundsätzlich ist Unterstützung da, das muss man ganz klar sagen. Ich bin mir auch völlig darüber im Klaren, dass auf allen Ebenen alle Verantwortliche unter Hochdruck rund um die Uhr arbeiten und machen. Die Informationen, die wir dann brauchten, um selber agieren zu können, sind dann tendenziell eher spät gekommen, in der Regel irgendwie im Laufe des Freitagnachmittag, Freitagabend, was dann als Zeitpunkt für eine Reaktion und dann die Dinge umzusetzen dann kein besonders günstiger ist. Das ist nicht als Vorwurf gemeint, sondern das zeigt im Grunde genommen die Abstimmungsprozesse auf ministerieller Ebene sind doch so umfänglich, dass man relativ spät dann die Schulen erst informieren konnte. Wir haben dann meistens schon selber reagiert gehabt, weil wir handeln mussten und haben dann auch in der Regel im Sinne dessen, was dann nachher kam, agiert. Das will ich gar nicht so kritisch darstellen, aber das ist nicht einfach. Also wir sind da schon immer so ein bisschen am Ende der Nahrungskette, sind aber diejenigen, die dann es umsetzen müssen. Wir haben durchaus einen engen und guten Kontakt mit Schulamt und Schulträger. Da ist Unterstützung da. Viele Einzelfragen werden geklärt von Organisationen, Reinigungen, Essenssituationen in den Notgruppen, Schutzausrüstung, was alles für Themen aufkommen können. Also da fühlen wir uns schon unterstützt. Gleichwohl müsste da natürlich auf lange Sicht dann, aber da sind wir wieder bei dem Thema von eben, eine Grundausstattung nochmal überdacht werden. Auch gerade die Schulform Grundschule, der wir nun mal angehören, ist da über viele Jahre eher stiefmütterlich behandelt worden und das baden wir jetzt an der Stelle auch so ein bisschen aus und schaffen es nur eben über Kreativität, viel persönlichen Einsatz und auch Einsatz von privaten Handys, Endgeräten und so weiter. Das sind ja alles keine, wie es eigentlich in einem Homeoffice sein sollte, dienstlich zur Verfügung gestellten Ressourcen, sondern das geht komplett. Ja. Die Eigeninitiative ist uns an der Stelle natürlich klar.
Sind Verkürzungen der Sommerferien eigentlich ein Thema oder eine Wiederholung des Schuljahres ob dieser langen Pause?
Also auch da wird sich im Moment, das ist natürlich ein Thema für die Politik, wird sich so jetzt keiner zu äußern. Man wird jetzt erstmal die Phase abwarten, wie lange wird die Auszeit, die Verordnete jetzt sein, um dann zu schauen, welche sinnvollen Maßnahmen kann man dann ergreifen, wo sicher auch in den Hinterzimmern solche Aspekte diskutiert werden. In der konkreten Umsetzung sind sie wahrscheinlich dann nachher gar nicht so leicht anzugehen. Bezogen auf unsere Schülerschaft, würde ich sagen, ist der Aspekt nicht ganz so problematisch wie bei 10er-Jahrgängen mit Abschlussprüfungen, Abiturjahrgängen und so weiter. Die sind in einer ganz anderen Drucksituation, völlig richtig. Auf ein Schülerleben gesehen oder bis Ende der 4 werden wir, glaube ich, viele Dinge sinnvoll aufarbeiten können und wieder ein bisschen beiputzen, sozusagen, die uns jetzt hier im Laufe einer Grundschulzeit an Inhalten vielleicht etwas abhanden sind. Wir warten da natürlich, was die Politik sagt. Da wir werden das so umsetzen, wie es entschieden wird, aber verlässlich ist da bisher nirgendwo was zu.
Es gibt nach wie vor einen Lehrermangel, der so ein bisschen kompensiert wird durch Quereinsteiger, durch angestellte Lehrer. Ja. Was passiert eigentlich mit diesen Kollegen in der unterrichtsfreien Zeit, die jetzt nicht unbedingt verbeamtet sind, keine Festanstellung haben? Bleiben die angestellt? Werden die in Kurzurlaub geschickt oder gibt es auch jetzt Lehrer, die auf die Straße geschickt werden tatsächlich?
Finde ich eine ganz wichtige Frage, bin ich auch ganz dankbar für, bin für meine Schulform auch verbandlich organisiert und im Personalrat tätig bei der Bezirksregierung. Wir haben als Personalräte diesen Aspekt sehr früh angesprochen, um eben sicherzugehen, dass dieses Szenario nicht entsteht. Und da gibt es eine klare Verabredung für alle Schulformen und Zusagen des Ministeriums. Es werden also alle Verträge verlängert, alle befristeten Verträge gehen weiter. Da wird also in die Richtung gar nichts Kritisches unternommen. Und das wäre auch ein völlig falsches Signal, gerade in den Schulformen, wie wir jetzt, die gerade einen massiven Lehrermangel erleben. Die Kollegen sind weiter im Dienst im Moment, selbstverständlich, und leisten da auch Enormes von zu Hause aus. Und das wäre ein verheerendes Signal, jetzt Leute, die gerade eben befristet beschäftigt sind, dann aus Kostengründen sozusagen in die Warteschleife zu hängen und Verträge nicht zu verlängern. Da gibt es eine klare Aussage zu. Da bin ich ganz dankbar für, dass das vernünftig geregelt ist.
Blicken wir jetzt mal nach vorne. Wie bereiten Sie sich in der Schule auf die Zeit nach der Krise vor? Was nehmen Sie an? Kommen die Kinder dann wie aus den Ferien zurück, erholt, vielleicht ein bisschen zappelig? Oder womit rechnen Sie da, also, und wie bereiten Sie sich vor? Ja.
Also ich denke, das wird so ähnlich sein wie nach den langen Ferien. Es gibt sowohl die Kinder, die erholt sind, denke ich mal. Es gibt die Kinder, die sind zappelig. Es wird alles dabei sein. Ich kann mir aber sogar vorstellen, dass das diesmal so sein wird, dass sich die meisten Kinder sogar freuen, wenn die Schule weitergeht. Denn anders zu den normalen Ferien, da kann man spielen, da kann man Freunde treffen, rausgehen, da kann man seine Freizeitgestaltung ja auch ausüben. Das ist jetzt gerade alles nicht möglich. Das heißt, nur die Kinder, die müssen ganz viel verzichten, die müssen alleine sein. Und ich kann mir da wirklich vorstellen, dass sich die Kinder dann wieder freuen, in die Schule zu kommen. Das habe ich auch so ein bisschen rausgehört aus den E-Mails von einigen Kindern, die mir geschrieben haben. Ein Tapetenwechsel tut gut, aber man kann die Freunde sehen. Es gibt wieder eine wichtige Aufgabe. Man kann wieder was lernen, was ja durchaus auch Spaß machen kann.
Ja.
Wird es sicher positiv sein.
Wie läuft das dann ab, wenn die Kinder zurückkommen? Wird der Stoff, der verpasst wurde von den 2, 3 oder x Wochen, wird der dann nachgeholt? Wird das Gelernte, was die Kinder in der unterrichtsfreien Zeit gesandt haben, wird das abgefragt? Machen Sie da weiter, wo Sie vor der Schulschließung aufgehört haben?
Also wenn die Freude dann erstmal groß war, dass wir uns alle wieder gesehen haben, so geht es auch natürlich den Lehrern, die sich freuen, auf ihre eigenen Klassen, die wieder zu begrüßen, werden wir mit Sicherheit erstmal Erfahrungen aufarbeiten. Wir werden über die Zeit sprechen, wir werden hören, was haben die Kinder erlebt, wie ist es ihnen ergangen, wie haben sie sich gefühlt. Und dann im nächsten Schritt wird es darum gehen, die Kinder dort abzuholen, wo sie dann gerade stehen. Also wir werden wieder so ein bisschen eine Bestandsaufnahme machen müssen. Wir müssen schauen, wer hat denn wirklich wie viel geübt, wer hat Inhalte behalten, die es galt zu wiederholen. Und dann muss man halt entscheiden. Gegebenenfalls werden wir gemeinsam erstmal wiederholen. Vielleicht werden wir aber auch im Stoff weitergehen können. Das wird auch dann natürlich von Klasse zu Klasse individuell sein.
Also ich denke auch, dass das sicherlich sehr unterschiedlich sein wird, dass die Kinder, die natürlich viel Zeit und viel Möglichkeiten haben, zu Hause was zu lernen und zu üben, tatsächlich vielleicht sogar sich auch neue Lernbereiche angeeignet haben. Das kann durchaus sein. Und ich finde halt schon wichtig, dass man merkt, wenn große Lücken da sind, dass man die wieder erstmal schließt, dass das wichtig ist, bevor man schnellen Schrittes weitergeht, dass man Dinge aufarbeitet. Es soll kein Schüler einen Nachteil durch die Schulschließung haben. Das ist uns ganz wichtig.
Kommen wir jetzt zum Schluss noch zu Ihnen als Lehrer und Schulleiter. Die Kinder verbringen ja jetzt ihre freie Zeit zu Hause mit Lernen, Spielen, was auch immer. Aber was machen Sie als Lehrer in der Zeit? Zugespitzt gefragt, haben Sie jetzt in Anführungszeichen nur frei oder richtigen Urlaub?
Schönes Thema. Also vorweg gesprochen, wir haben uns natürlich ja alle miteinander diese Situation sicher nicht ausgesucht, in die wir hier geraten sind. Und allen wäre lieber, von Kindern über Eltern bis hin zu uns, wir könnten uns jeden Tag zum Leben und Arbeiten in der Schule sehen jetzt nochmal, wo wir es nicht haben, welchen Wert auch dieser Alltag für uns alle hat. Aber jetzt ist eben jeder in seiner Situation da gefragt, wo er steht, seinen Beitrag zu leisten. Und das tun auch die Kolleginnen und Kollegen. Das Thema, was machen denn eigentlich so die Lehrer so mit ihrer vielen Zeit, ist ja kein ganz neues. Das wird immer gerne mal an deutschen Stammtischen und überall an der Wursttheke diskutiert. Wie so oft liegt die Realität und das, was sich mancher aus der Ferne so vorstellt, ziemlich weit auseinander. Und ich glaube, das ist auch diesmal wieder so. Am besten können das, glaube ich, die Kolleginnen mal mit ein paar Beispielen versehen, um sich mal vorzustellen, wie sieht das denn für die Kolleginnen da aus?
Also in erster Linie haben wir natürlich auf einmal auch Homeoffice, was wir ja gar nicht kennen. Das bedeutet halt, tägliche E-Mails schicken, lesen, beantworten in deutlich größerem Umfang, als wir das sonst gewohnt sind. Dieser direkte Kontakt auch mit Eltern über E-Mail, der plötzlich dazugekommen ist. Wir bekommen seitens Schulleitungen über das Sekretariat weitergeleitete E-Mails von Schulministerium, Also wir haben einfach auch einen großen Umfang, den wir sonst so gar nicht kennen. Dann haben wir an digitalen Lernangeboten, die wir bekommen, zugesendet, die wir jetzt sichten, die wir auswählen, weil wir nicht einfach ungesehen weiterleiten können. Wir legen Klassenlisten an, richten für die Kinder Accounts ein, wo sie sich einloggen können. Wir schreiben die Lernpläne, die wir schon vorhin besprochen hatten, die teils differenziert auf einzelne Kinder zugeschnitten sind. Die müssen auch erstmal wieder in ein Format E-Mail-tauglich gebracht werden. Entsprechende Aufgaben müssen ausgewählt werden. Teilweise müssen wir auch Arbeitsblätter am Computer selbst erstellen, weil wir aufgrund des Urheberrechts nicht alles einfach so versenden können. Ja, derzeit natürlich erfolgt schon Unterrichtsvorbereitung im Hinblick auf die Zeit danach. Was steht dann an? Wo arbeiten wir weiter? Teils sind wir hier in der Schule zur Betreuung der Notgruppe. Auch die soll vorbereitet werden durch entsprechende Bastel-Bewegungsangebote. Wenn wir dann hier sind, räumen wir Klassenräume auf. Wir verändern Angebote in unseren Klassenräumen, aktualisieren vielleicht Plakate. Die Fachräume der Schule, die haben wir untereinander aufgeteilt. Die werden auf Vordermann gebracht. Da wird Material aktualisiert.
Auch teilweise hergestellt. Ne? Wir haben ja auch viele freie Arbeitsmaterialien, die in der Lernzeit zum Tragen kommen. Da wird eben ganz viel nochmal erneuert und auch sogar selber laminiert und hergestellt. Das ist Arbeitsumfang, der ja sonst auch immer nebenher läuft, noch neben dem normalen Unterricht, der jetzt eben auch die Gelegenheit, wo man die Gelegenheit hat, das eben jetzt auch zu machen.
Ja, dazu kommt dann noch, dass wir auch alle an unserem Konzept arbeiten. Wir sind versorgt mit Fachliteratur, wir lesen, wo wir uns eine Meinung zu bilden, stellen Konzepte gegenüber, um dann im Hinblick auf das Schulprogramm neue Dinge zu überarbeiten und zu verschriftlichen. Ja, und zu guter Letzt ist auch jeder Kollege damit, glaube ich, gerade beschäftigt, den aktuellen Stand vor Corona der Kinder festzuhalten, um im Hinblick auf die folgenden Elternsprechzeiten auch schon auf die Zeugnisse vorzubereiten.
Wir alle Lehrerinnen und Lehrer sind natürlich auch in der familiären Situation. Wir haben selber Kinder, wir haben selber Eltern. Meine Mutter wird in 2 Tagen 87. Wo man aus der Ferne auch versucht, alles so zu organisieren, dass auch da keiner zu Schaden kommt. Also finde ich auch ganz wichtig. Natürlich, das erleben wir ja genauso wie jede andere Familie im Moment auch und müssen das mit den Erfordernissen in Einklang bringen und erleben auch diese surreale Gesamtsituation. Gerade draußen explodiert die Natur und scheint sich wenig dafür zu interessieren, wie es der menschlichen Art gerade so ergeht. Da kann man jetzt noch weiter drüber philosophieren. Aber das wollte ich vielleicht nochmal mit einbringen.
Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Worauf freuen Sie sich nach dem Ende der Corona-Krise ganz besonders?
Ich fange einfach an. Für Schule freue ich mich am meisten auf die Begrüßung meiner Klasse. Und im Privaten freue ich mich am meisten darauf, meine eigenen Eltern wieder in den Arm nehmen zu können.
Ja, dem kann ich mich natürlich anschließen. Man freut sich auf allgemein die ganzen Sozialkontakte, also die Schüler und auch alle Sozialkontakte, auf die man jetzt gerade verzichten muss. Und ganz besonders die eigenen Eltern, weil die gehören ja meistens zur Risikogruppe, die kann man jetzt besonders nicht sehen. Ja. Man sorgt sich natürlich auch ein bisschen mehr als normal um seine Eltern, deswegen ist das jetzt die größte Freude.
Wenn wieder Leben im Haus ist und die Kinder da sind, das wäre eine große Freude für uns alle.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Das waren Frau Nahl und Frau Schönbeck, Lehrerinnen an der Gemeinschaftsgrundschule in Heidkamp, zusammen mit Herrn Schmitz, Leiter dieser Schule. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, für die Zeit, die Sie sich genommen haben und bleiben Sie gesund.
Ja, danke. Vielen Dank zurück und ebenso. Tschüss.
Das war 30 Minuten mit. Der Podcast des Bürgerportals zu wichtigen Themen der Corona-Krise. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie an redaktion@in-gl.de. Bleiben Sie gesund und neugierig.